Willkommen beim Gastrocast All-in No 4 Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All-in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert. So, es ist wieder Montag, es ist Podcast-Zeit. Juchi, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich einen echten Biersommelier. Bei mir zu Gast heute Carsten Remshardt. Herzlich willkommen hier. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, hier zu sein.
Ich freue mich.
Und da schließt sich direkt die erste Frage an. Biersommelier. Wie wird man Biersommelier und wie kommt man da drauf?
Naja, wenn man in der Branche arbeitet, wenn man damit zu tun hat, dann kommt irgendwann immer wieder der Wunsch danach auf, irgendwas anderes, was Neues, was Zusätzliches, was Innovatives zu machen. Irgendwas, was es vielleicht in der Region nicht gibt. Und so habe ich mich, ja, im Bereich Corona irgendwie kam so der Wunschgedanke hoch, Biersommelier. Haben wir hier in der Region nicht, hat keiner, macht keiner, ist keiner. Und da habe ich mir gedacht, das ist es. Ich habe so viel Bier in den Händen gehabt, da könnte man doch auch, ja, was in den Mund bekommen, dachte ich mir.
So viel Bier in den Händen, ich glaube, das darf man davon erklären. Du bist Schankanlagenbauer, sagt man das so?
Ja, Schankanlagentechniker.
Schankanlagentechniker, okay. Ja. Das heißt, du baust Tresen und Schankanlagen, also alles das, wo nur Bier rauskommt, oder?
Nicht nur Bier, also Getränke, Schankanlagen, das heißt, das kann eine Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sinalco-Cola, eine Wasseranlage, Tafelwasseranlage oder aber natürlich auch eine Bierzapfanlage sein, und die installieren wir sowohl zum einen als auch, dass wir es reinigen, die Anlagen.
Ja. Okay, und das ist jetzt für Restaurants oder auch groß? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich komme ja ursprünglich ja aus dem Ruhrgebiet, so ich konnte ja auf Schalke gucken. Damals spielte Schalke noch in der ersten Liga. Tatsächlich lange her, genau. Und wenn ich mir vorstelle, da geht ja richtig etwas durch. Sind das auch solche Projekte?
Ja, also wir haben auch größere Projekte, sicherlich, ja. Also Standard ist die Gaststätte, Restaurant, Hotel, Kneipe. Aber auch Privatkunden, die wir betreuen, wo die Anlagen auch gereinigt werden. Aber das sind auch Gasthäuser, Brauhäuser, neuerdings auch Tankanlagen. Das heißt, man hat auch mit Fassbiertanks zu tun. Also nicht nur die normalen Fässer, sondern eben auch Tanks. Ganz großes Thema, kommt gerade überall hoch. Also alles, was eine Getränkeschankanlage sein kann. Das kann auch ein Wein sein. Also alles, was man so zapfen könnte.
Wein kann man zapfen?
Wein kann man zapfen.
Mhm. Wow, okay. Also Sekt habe ich schon mal gesehen oder Prosecco habe ich schon mal gesehen, aber Wein?
Ja, Wein tatsächlich.
Rotwein vom Fass. Ja gut, warum nicht? Wird ja auch im Fass angebaut.
Genau.
Ausgebaut. Angebaut, nicht ausgebaut. Sorry.
Ja, richtig.
Wie kommt man denn darauf, so ein Berufsbild zu wählen?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich jetzt sagen. Ich war irgendwann mal in meinem vorherigen Leben, war ich Betriebsleiter in einem Geld- und Werttransportunternehmen, hatte die glorreiche Aufgabe, die verantwortungsvolle Aufgabe, den Euro im Weser-Ems-Gebiet einzuführen. Das heißt, ich war an drei Landeszentralbankstandorten, war ich der Betriebsleiter von einem 60-köpfigen Betrieb. Und irgendwann war der Euro aber eingeführt. Das Arbeitsverhältnis war damit dann beendet. Mein Job war getan. Jeder hatte seinen Euro, das war gut. Ja, und zu meinem Pech war der Job dann aber eben nicht mehr da. Diese Stelle war quasi auf diesen Job, war das befristet zeitlich, sage ich jetzt mal. Es war begrenzt. Also ich hatte meinen Auftrag, den haben wir umgesetzt. Das heißt, ob das jetzt in Neher, Oldenburg oder Wilhelmshaven an den Standorten in dem Bereich, haben wir den Euro eingeführt. Und danach kam dann die Frage auf, Mensch, was machen wir denn jetzt? Und gucken wir mal, so kam dann die Möglichkeit auf, dass wir dann die Chance bekommen haben, wir können Schankanlagenfachbetrieb führen. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, dann machen wir das. Dann fangen wir an und reinigen und installieren Getränke-Schankanlagen. Das hatte ich früher als Schüler schon gemacht, hatte schon mit Coca-Cola-Anlagen zu tun. Naja, und dadurch kam das dann ins Rollen. Ja.
Ich wollte sagen, so ganz ist ja nett nicht, dass man sagt, okay, jetzt verteile ich Euros, dass die jeder hat. Also bin in so einem Wetttransportunternehmen und dann mache ich mal eben Schankanlage. Das passt ja so gar nicht.
Passt überhaupt nicht. Nein, also ne? Ich bin dann im Prinzip vom Anzug, vom Hemd und der Krawatte bin ich dann also zu einer Arbeitsbuchse übergegangen und bin dann in den Keller gestiegen und habe dann Schankanlagen wieder gereinigt. Ja, ganz genau. Ja, es war im Prinzip, ja, wie gesagt, ein Schülerjob früher mal
um das zu das das Fahrzeug zu tanken, was man damals gefahren hat. Dafür war das notwendig und da war es auch sinnvoll und war es auch gut und dann ja.
Das sind über 20 Jahre jetzt. Euro ist eingeführt worden 2002.
Tatsächlich, ja, 2002. Also November 2002 ist meine Selbstständigkeit, hat da gestartet und dann nahm alles seinen Lauf. Ja, richtig, ganz genau.
Du hast mir vorher erzählt, du hast mal Donuts vermietet.
Ja, richtig. Ja, ich habe ein abenteuerliches Leben. Das ist tatsächlich so. Nichts ist mir fremd.
Oha.
Ich bin begeisterungsfähig. Das ist einfach so. Wir sind, meine Frau und ich sind auf der Bootmesse gewesen. Wir haben einen Bericht gesehen. Da gab es irgendwie so eine Kochsendung. Und da kam an irgendeinen Tümpel, kam ein Barbecue-Donut mit diesen Fernsehkochs damals, Kotaska und wie die alle hießen. Und dann haben die so einen Donut ins Wasser geschmissen und haben das als unheimlich pfiffige Idee empfunden und haben gesagt, dieses Café, das bringen wir hier in Gang. Und der Donut, was ist der Donut? Der Barbecue-Donut ist ein rundes Boot mit einem Grill in der Mitte, passen 10 Leute drauf und kann unheimlich viel Freude bereiten. Mhm. Ich habe mir nur, das war mein Problem, meine Herausforderung, ich habe mir die Stadt Wilhelmshaven als Veranstaltungsort ausgesucht. Das ist nicht so einfach.
aber das macht man ja jetzt ja nicht auf dem offenen Meer, sondern das macht man ja vermutlich im Fluss oder auf dem See.
Genau.
Ich kann mich erinnern, da sind wir uns vielleicht sogar dann das erste Mal sogar, ja, wie sagt man, also da haben wir uns das erste Mal getroffen, glaube ich, auch wenn wir es heute nicht mehr wissen. Wir haben das, da als ich noch in der Bank war, 2010, haben wir von der Bank mal so 2 Donuts gemietet. Wir waren ein bisschen größeres Team und waren dann irgendwie mit knapp 20 Menschen damals und dann haben wir 2 Donuts gemietet und haben da gegrillt und irgendwie ganz viel Blödsinn gemacht mit den Dingern. Ja. Haben so irgendwie Ben Hur gespielt auf diesem See.
Ich weiß nicht, glaube ich.
Ich glaube, die Haftungsphase ist längst vorbei. Aber wir haben auch wieder alles ordnungsgemäß zurückgegeben, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das war schon eine ziemlich coole Sache.
Ja.
Aber hat sich nicht durchgesetzt?
Es ist schwierig. Du brauchst im Prinzip ein Gelände, du brauchst einen Steg. Und wir haben damals im Rüstersiel angefangen, haben da einen sehr netten Vermieter dann auch getroffen, der uns eine Chance gegeben hat. Das war auch gut und in Ordnung. Wir haben dann irgendwann überlegt, Mensch, vielleicht sollten wir uns hier ansiedeln. Aber wie ich gerade schon angedeutet habe, ja, also ich sage immer so liebevoll, wer es in Wilhelmshaven schafft, schafft es überall. Mhm. Und das ist tatsächlich eben von lauter Herausforderungen, ja, musste man ausgehen und es war tatsächlich sehr schwierig, das zu etablieren. Der Donut selber kam spitzenmäßig an, wir hatten super Resonanz, Fernsehsender waren da, wir waren im Freibad Nord, wir sind überall gewesen. Wir waren bis in Wolfsburg auf dem Allersee. Wir waren überall. Wir haben gemacht und getan, sind gefahren. Aber ohne irgendwie Unterstützung ist es halt hart und steinig. Das ist einfach so. Ja, also das war halt wirklich sehr schwierig. Wie gesagt, wir sind zur Messe gefahren, waren direkt begeistert, hatten beim Wochenende an der Jade auf Jahre voraus fürs Feuerwerk Buchungen. Es war unheimlich, es war ganz toll, aber wenn du das aus eigener Tasche, als so kleiner, ja, Jungunternehmer, sage ich jetzt mal damals noch, wenn du das alles bewältigen musst, dann ist das hart, dann ist das schwer. Das heißt, wir haben das gemacht, haben es dann noch mit Paddel- und Pedalstation quasi erweitert und bereichert. Auch das war richtig klasse. Das zusammen, beides zusammen war auch toll. Es hat Riesenspaß gemacht, hat unheimlich vielen Menschen unheimlich viel Freude gebracht. Aber es ist hart. Es ist richtig hart. Es ist richtig schwer, ja.
Das hast du parallel gemacht zu deiner Schankanlagenkarriere?
Genau, ganz genau. Ja, das lief dann noch parallel. Man konnte ja gar nicht genug bekommen. Man konnte ja gar nicht genug Energie irgendwie auf die Straße bringen. Das heißt, man hat die Schankanlagentechnik gemacht. Wunderbar. Man hat Niedersachsens größte Barbecue-Donut-Vermietstation betrieben. Wir waren also im Norden Vorreiter. Es war großartig. Man hat 2 der erfolgreichsten Paddel- und Pedalstationen übernommen, das war damals Sande und Friedeburg. Und weil es ja noch nicht gereicht hat, hat man gesagt, wir nehmen Wiesmoor und Remels auch noch dazu. Man hatten dann also so derartig viel zu tun und uns ist es ja so wild und spaßig ergangen, dass wir dann irgendwann noch gesagt haben, Mensch, das macht so viel Freude. Jetzt machen wir ein Horumasil im Bad, in der Therme, machen wir noch einen Kaffee und eine Kneipe auf. Und das war dann auch ausreichend. Das war dann so der
Der Schritt zu viel, ja.
Okay, der Schritt zu viel, weil ging auf die Knochen, ging auf die Gesundheit oder ging es?
Es war tatsächlich, ja, es war tatsächlich kein guter Ratgeber, weil wir dann ja zu viel Kritik auch geerntet haben seitens der Bank, die dann auch abgeraten haben, gesagt haben, oh, lass das, mach das nicht. Und ja, ich habe es dann aber nicht befolgt. Ich bin dann meinen Weg gegangen und habe gedacht, Mensch, das ist eine super Idee, das ist ja klasse. Wir werden richtig viele Mitarbeiter, wir haben viele Standorte. Und im Prinzip war unser kleines R, was wir so auf der Brust getragen haben, dann fast 24 Stunden aktiv, weil diese Gaststätte, diese Kneipe war ein English Pub. Das ging bis morgens in die frühen Morgenstunden. Und morgens ab 8 liefen dann ja wieder die Touren wegen der Reinigung von den Schankanlagen. Das heißt, wir waren fast rund um die Uhr beschäftigt.
Mit welcher Folge?
Mit der Folge, dass wir im Prinzip, ja, das Ganze übertrieben haben. Und du kannst nicht überall sein. Ich kann tatsächlich nicht von Remels nach Horumasil fahren. Von Horumasil dann wieder nach Röstersiel in den Hafen. Abends vermieten, nachmittags vermieten, Vatertage feiern als Gastgeber, als Vermieter von Kanus. Das geht halt einfach nicht. So, und dann funktioniert die Sache irgendwann nicht mehr und dann kippt es in die falsche Richtung. Und dann wird schwer.
Also wird schwer heißt, wir reden über also wirtschaftlichen oder unternehmerischen Misserfolg, glaube ich, kann man das...
Ja, genau, ganz genau. Im Prinzip war es so, dass ich ja diese Verantwortung für all das dann eben habe, trage. Das war ja auch mein Ziel, das wollte ich auch. Ich wollte ja alleine, in Anführungsstrichen, also mit dem Team, was uns umgeben hat. Also ich wollte die Verantwortung haben, das heißt, ich wollte den Erfolg haben oder aber auch den Misserfolg. Das heißt, ich stand da immer zu. Und der Misserfolg war eben der letzte Schritt, den hätte ich mir sparen müssen. Das war 2013. 2013 sind wir im Prinzip richtig schön in die Knie gegangen, ja.
Okay, und das heißt dann also einmal rasieren, überlegen, wofür stehe ich eigentlich, fokussieren,
ja,
und neu anfangen? Oder, also war es so einfach?
Nee, ganz so einfach war es nicht. Es war ja verbunden mit vielen interessanten Gesprächen bei der Bank. Sehr interessanten Gesprächen, schönen Gesprächen. Ich habe unheimlich was da zugelernt. Es war eine spannende Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Ich möchte sie aber auch nicht wiederhaben. Das heißt, wenn man so einmal auf freiem Oberkörper über den Schotterboden dann gezogen wird und wunderbare Gespräche führen darf, ja, dann ist das eine ganz spannende Erfahrung. Das ist eine ganz einmalige Geschichte. Wie gesagt, ich möchte es nicht missen, ich will es aber auch nicht unbedingt wiederhaben. Das ist...
Ja, ich kann das nachvollziehen. Bei uns ist das ja noch nicht ganz so lange her. Trotz alledem gebe ich dir da völlig recht. Das macht ja was mit dir, aber auch im positiven Sinne.
Voll.
Also du lernst da natürlich total raus und es macht dich stark. Und zumindest bei mir ist es so, oder bei Corinna und mir ist das so, dass du einfach noch stärkere Grenzen hast. Also was lässt du zu und was lässt du nicht zu?
Ja, ist richtig, ja. Ja, ist so. Also du, wie du es auch in deinem Buch beschreibst, du wirst demütig. Ich hab dein Buch ja gelesen, voller Begeisterung und auch voller Dankbarkeit, weil du ja im Prinzip, eigentlich hast du ja meine Geschichte ein Stück weit mitgeschrieben. Das ist das Lustige. Das finde ich unheimlich spaßig, unheimlich interessant, weil Es ist ein Stück weit immer die eigene Geschichte, die man da mitliest. Und das, was man da so gelesen hat, wenn es bei dir die Zeitung am Wochenende war mit den Sonderangeboten, dann waren das bei mir Yam-Yam-Tüten. Diese kleinen Tütchen für 45 Cent, wo man dann heiß Wasser dann in so eine Schale kippt und dann kommen diese Nudeln da rein, noch so ein bisschen was an Zutaten dazu. Das war unsere Nahrung für eine gewisse Zeit.
Wow.
Und
Nudeln.
Ja, das ist Instant-Nudeln, ja genau, weil super günstig, voll klasse. Wenn ich heute noch mit so einer Nudelpackung nach Hause komme, dann zittern alle.
Ist es soweit?
Ist wieder so von mir, oh je, ist was passiert? Kommt was? Ist was? Und es kann dir im Prinzip gar nichts passieren. Es ist alles materiell, das kann dir nichts passieren. Das, was du tust, machst du ja nicht mit böser Absicht. Das heißt, du bist Unternehmer, du triffst unternehmerische Entscheidungen. Es kann dir nichts passieren. Du bist gesund. Es geht dir gut. Deiner Familie, deinem Kind, deiner Frau, deinen Eltern geht es gut. Und das andere ist alles materiell. Man kann dir ein Haus wegnehmen. Bitte. Ja, klar.
man kann Autos wegnehmen, das ist alles nur materiell. Deine Art wird sich aber nicht verändern und du wirst immer wieder die gleiche Art haben, dieses gleiche unternehmerische Treiben, was dich bewegt. Und man muss im Prinzip diese Angst beiseite packen, dass das was Persönliches ist. Auch der Banker, der sitzt da und hat seinen Job zu erfüllen. Das tun sie dann auch. Aber man muss keine Angst davor haben, weil das, was du vorher entschieden hast, du hast dir ja kein Lamborghini dafür gekauft. Du hast ja nicht über deine Verhältnisse gelebt. Du hast niemandem etwas weggenommen. Du hast niemandem was getan. Du hast unternehmerische Entscheidungen getroffen und die waren dann vielleicht nicht richtig. Aber es passiert dir nichts am Ende. Du kannst weiter leben, weiter kämpfen. Wir haben überlegt, wie gehen wir mit der Situation um? Wir haben uns damit abgefunden, dass wir eventuell ein Haus verlieren würden. Das ist ein Haus, nicht mehr, nicht weniger, einfach ein Haus. Wir haben überlegt, woanders hinzuziehen, in ein normales Mehrfamilienhaus, völlig normal, überhaupt kein Problem, wohnen ganz viele Menschen, ist alles in Ordnung, ist alles gut. Wir haben uns damit abgefunden, kein Fahrzeug zu haben, auf Busse fahren von A nach B. Fahrrad fahren könnte man auch, müsste man halt einfach mal mit seinem Körper wieder in Gang bringen, dann wäre es auch okay. Man muss vor nichts Angst haben. Und das, was man da angestellt hat, sage ich jetzt mal, du hast nichts Böses im Schilde geführt. Du hast eine unternehmerische Entscheidung getroffen, die war vielleicht nicht ganz richtig. Du bist dafür verantwortlich. Du hast da selber mit zu tun, also musst du es auch auslöffeln. Das heißt, wir haben auch überlegt, was macht man jetzt? Und eine Insolvenz haben wir umgehen wollen. Haben wir auch, sind wir auch umgangen, das Thema. Wir haben gekämpft, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und es ging weiter. Das geht immer weiter.
Also es ist schön, wie du das sagst, weil ich fühle mich da total angesprochen. Da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil so wie du das erlebt hast, ist es bei uns ja eben auch gewesen. Und genau, das ist dieses einfach, okay, immer kämpfen und vor allen Dingen dran glauben. Aber hattest du denn während dieser Phase dieses Mindset auch? Weil das hört sich jetzt so an, okay, wir finden uns damit ab, wir wohnen nicht mehr im Haus, wir haben kein Auto mehr, wir haben hier, wir haben das nicht. Und wir essen Yam-Yam-Tüten. Und es ist alles gut, weil dir kann nichts passieren. Aber hattest du während dieser Phase das Mindset auch?
Ich habe in meinem Leben nicht immer nur Glück gepachtet. Das heißt, ich habe eigentlich immer schon damit lernen und arbeiten müssen, Rückschläge, Tiefschläge zu haben. Das heißt, es passiert immer wieder im Leben. Und eigentlich, also ich habe so ein Ding, dass ich sage, das Leben ist eins der geilsten. Leben ist toll. So, fertig, aus. Leben ist toll. Und das heißt, das Leben insgesamt als solches, das ist toll. Es gibt Leute, denen geht's deutlich schlechter. Und ich habe gelernt, mit diesen ganzen Misserfolgen, Rückschlägen, Krankheiten, mit allem Möglichen zu leben. Das fing bei mir relativ früh an. Und es setzte sich immer wieder stetig fort. Es gab also immer wieder in kontinuierlichen, in fast ähnlichen Zeitabständen, gab es immer wieder einen neuen Schicksalsschlag. Immer wieder. Und wenn du das immer wieder hast, dann lernst du damit umzugehen. Und in dem Fall war es dann jetzt halt mal kein Todesfall, es war keine Krankheit, es war nur eine unternehmerische Fehlentscheidung. Hätte ich mir sparen können? Ja. Aber wenn ich doch so einen Spaß daran habe, irgendwas zu schaffen, irgendwas zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, dann lass es mich versuchen, dann lass es mich machen. Wir haben die Möglichkeit.
Du warst Pionier, ne? Also ich habe damals auch gesagt, wir haben vorletztes Jahr haben wir hier im Restaurant im Außenbereich mal was ausprobiert mit so einem QR-Code. Das heißt, du kannst als Gast mit deinem Handy, scannst du so einen QR-Code und kannst dann quasi deine Gerichte und deine Getränke kaufen und bezahlst sie auch sofort. Ja. Was wenn natürlich für uns aus unserer Restaurantsicht so, ja, das war so mega, ne? Du hast gesagt, boah, ist super und dann können die alles schon und wir hatten so den Service-Gedanken so. Und wir haben voll auf die Nase bekommen, volles Programm. Wir hatten einen Pilotzeitraum von 6 Wochen und wir haben nach 4,5 Wochen abgebrochen, weil wir, also so negatives Feedback und natürlich auch die Umsätze gingen ja fürchterlich in den Keller. Und dann gab es natürlich so Schlauschnacker da draußen. Ja, das hätte ich dir direkt sagen können, dass das nicht geht, weil du bist ja nicht Bremen oder Hamburg. Genau. Und da habe ich immer gesagt, ja, aber wir waren Pionier. Wir sind von dem normalen Weg ab. Wir sind durch den Dschungel mit der Machete und haben uns unseren Weg da frei gemacht. Blöderweise stand aber hinten, also der Weg ging nicht weiter, sondern da war ein Abgrund und ein Wasserfall. Genau. Pech gehabt, also musste ich zurückgehen. Genau. Aber es hätte auch genauso gut klappen können.
Genau.
Und so war das doch bei dir sicherlich auch. Du hast eine Entscheidung getroffen, du hast eine Vision gehabt. Ja. Und es hat nicht funktioniert. Ja, so what?
Genau das ist es. Genau das ist es. Wir haben das große Glück, dass wir alle, ob ihr das jetzt seid, ob wir das sind oder jeder andere auch, wir haben die Möglichkeit, alles Mögliche zu versuchen oder zu machen. Wir sind in einem Land, in einer Region, wo wir alles Mögliche tun dürfen, was gesetzlich erlaubt ist. So, das heißt, du kannst also irgendwie eine unternehmerische Entscheidung treffen. Du kannst diesen Weg gehen. Wir sind auf einer Welle geritten, was ich gerade schon gesagt habe, der Donut war ja nicht Misserfolg. Es war halt nur nicht der Erfolg, das, was wir an Energie reingesteckt haben, was wir dann zurück hätten bekommen müssen. Und die Paddel- und Pedalstation, mega. Paddel- und Pedalstation Sande, erfolgreichste Paddel- und Pedalstation über Jahre. Wir haben versucht, die Paddel- und Pedalstation in Wilhelmshaven zu etablieren. Ah, Wilhelmshaven, ja.
Okay,
gut, das ist schwierig. Ja.
Grüße nach Wilhelmshaven. Ne? Grüße an die Tourismusexperten, gehen raus an der Stelle.
Genau, richtig, ganz genau. Und wenn man darüber nachdenkt, was da eine Stadt wie Wilhelmshaven hat, wenn sie Stadt 1 hat, dann hat sie Wasser.
Ja.
Und wenn sie eins nicht nutzt, dann ist es das Wasser.
Ja.
So, und wenn dann also dann so ein Menschenkind wie ich dann daherkommt und sagt, ich habe den Donut im Gepäck, ich habe richtig Bock drauf und das funktioniert. Die Paddel-Pedalstation anzusiedeln in Wilhelmshaven wäre doch total toll. Das Ganze ist Jahre her. Es gibt noch immer keine Paddel-Pedalstation und es wird sie auch nicht geben. Man muss es schon ein bisschen leben. Man muss auch vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen. Und wir haben da nie groß nachgebettelt oder nachgefragt. Aber es soll dann halt einfach nicht sein. So, und dann muss man das auch einsehen.
Du hattest vorhin kurz das Thema Gesundheit angeschnitten. Mhm. Es lief gesundheitlich nicht immer alles rund bei dir. Mhm. Letztes Jahr gab es mal so kurz einen von Bug. Ja. Magst du dazu was erzählen wollen?
Ja, es ist ja nichts Besonderes oder nichts Schlimmes. Es ist einfach so, dass ich ja gerade schon angedeutet habe, dass ich ja so ein bisschen Unglück im Leben diesbezüglich habe, aber dann auch wieder Glück habe. Das heißt, wenn man das mal so chronologisch anguckt, dann verliere ich mit 16 am Heiligen Abend meine Mutter. Ja, das ist dann so, wo du denkst, es ist aber unangenehm, das ist aber doof. Aber ich habe das große Glück, dass ich einen Vater habe. So, ein Granatenvater, ein wunderbarer Mensch, der auch heute noch mit seinen 86 Jahren bei uns ist und alles verfolgt, was wir so machen und tun. Ein großartiger Mensch. Da war wieder dieses Glück dann dabei. Ja, dann bekommst du 2002, kommt eine Tochter auf die Welt und du denkst so, toll, Tochter, klasse, bist Vater geworden, spitze. Ah ja, okay, dann kam dann wieder so ein bisschen das Schicksal und dann kam irgendwie heraus, Mensch, dieses Kind ist also ja nahezu sterbenskrank, hat also eine Krankheit, nannte sich damals Holodochoszyste, ist ein erweiterter Gallengang, hat in so einer Stadt wie Wilhelmshaven, hat das vielleicht einer. Gut, das heißt, das Kind musste wochenlang zur MHH, nach Hannover, aber auch da hatten wir wieder dieses Glück. Meine Frau und ich waren dann wochenlang da, haben dieses Kind da begleitet und sind dann zu dritt wieder nach Hause gekommen. Also wieder Glück. Mhm. Ja. Demütig, dankbar, zurück nach Wilhelmshaven. Spitze, alles klar. Ja, dann gehst du so deinen Weg. Da kommt noch ein zweites Kind auf die Welt. Ganz verrückter, unser Sohn. Super Typ. Mit einigen Defiziten ausgestattet. Ist jetzt nicht so derjenige, der super lernen kann, aber ein Riesenherz hat. Ein toller Typ ist.
Ganz herzisch.
Ja, also das Herz am rechten Fleck hat, engagiert ist, aber Schwierigkeiten mit dem Lernen hat. Gut, ja, aber er ist ja gesund. Und die Tochter ist ja auch wieder gesund, auch spitze. Alles klasse, alles gut. Du machst einen Donut, machst Paddel und Pedal. Familie ist überall mit dabei. Klasse, die Kinder wachsen in dieser Selbstständigkeit auf, haben den größten Kanuverleih, den man sich als Kind wünschen kann. Der Junge ist Außenborder gefahren, da haben andere noch nicht irgendwie richtig Fußball gespielt. Da ist der schon mit dem Boot durch die Gegend gefahren. Klasse, ja, super. Funktioniert alles, alles gut. Du hast diese vielen Paddelstationen, du hast diesen Stress, diesen Terror. Und dann findest du dich irgendwann auf Ertrage bei der Feuerwehr wieder, weil dein rechtes Gleichgewichtsorgan ausfällt. Das heißt, das war so die erste große Warnung vom Körper, der dann gesagt hat, hey Carsten, ich hau dich jetzt mal eben um. Wenn du es bei der Bank schon nicht verstanden hast, wenn du es sonst nicht akzeptieren willst, hier ist jetzt Schluss. Gut, wochenlang ausgeschaltet, Familie sagt, Donut muss weg.
zu viel Stress, zu viel Terror. Alles klar, Donut geht weg. Paddel und Pedal macht man noch ein Jährchen weiter, ging dann aber auch weg. Und dann hat man gesagt, wir konzentrieren uns auf Schankanlagen. Alles klar, haben wir auch gemacht. Haben viel Spaß mit der ganzen Geschichte. Zwischendurch kam dann die Ausbildung zum Bürstenoje. Auch klasse, auch super. Auch wieder so eine Pioniergeschichte, wie du schon sagtest. Und dann kommt was Genetisches. Das Herz. Was ich erst nicht wusste, weil ich beim Hausarzt war und der sagt so, Mensch, irgendwie, das ist mir alles hier gar nicht so richtig suspekt. Gab's ein bisschen Blutbild, gab's ein bisschen EKG, gab's ein bisschen Ultraschall. Und dann hatte ich doch arg viel Wasser in der Lunge und habe mich dann auch am gleichen Tag dann in Oldenburg im Krankenhaus wiedergefunden, wo man mir gesagt hat, Spitze, 10% Herzleistung ist jetzt nicht so viel. Nicht groß bewegen, ruhig bleiben, cool bleiben. Wir gucken mal. Gut, das war dann also dann so 11:55. Da bin ich meinem Hausarzt also heute noch mega dankbar für, weil er ja einfach die Zeichen der Zeit in dem Moment sofort erkannt hat und gesagt hat, jetzt müssen wir was tun. Ja gut, okay. Und das war so dieses einschlagende Erlebnis, hatte nichts mit Stress zu tun, hatte nichts mit irgendwas anderem zu tun. Es ist genetisch. Hast du oder hast du nicht.
Okay.
Und mittlerweile haben wir uns dann herztechnisch, sage ich jetzt mal, von der Herzleistung wieder ein bisschen hochgearbeitet. Ich stehe jetzt im Moment bei 40%. Das ist klasse. Wenn man so beweglich ist und so quirlig ist, wie ich es immer eben bin oder eben auch so voller Tatendrang ist, dann ist es jetzt eben nicht so die Zeit, momentan richtig Vollgas zu geben. Aber man ist da. Und da kommt schon wieder diese Dankbarkeit und auch dieses Glück, wie sehr ich doch am Leben hänge und was man für ein Glück hat, dass man da rauskommt aus der Nummer. Und ich kann weiter arbeiten, ich kann weiter Gas geben, kann weiter meine Bucketlist verfolgen, die ich für mich habe, die ich dann im Krankenhaus liegenderweise eben ja für mich im Kopf geschrieben habe, wo ich dann gesagt habe, nein, ich wollte doch noch eine Currywurstbude machen.
Hast du jetzt gemacht, ne?
Habe ich gemacht.
Currywurstbude hast du gemacht. Ich habe Social Media gesehen. Ja. Hätte ich Zeit gehabt, wäre ich definitiv da gewesen, hätte mich da durchprobiert. Ja. Was steht da sonst noch so drauf?
Was steht auf dieser Bucketlist? Da stand vor kurzem noch drauf, Brauereiführer zum Beispiel.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du auch abgehakt.
Dankeschön.
Ja. Sehr, 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 sehr gut. Das Feedback im Übrigen an der Stelle war mega. Also die Teilnehmer fanden es wirklich affengeil.
Ja, geil. Ja, okay. Ja. Da stehen leider auch materielle Sachen drauf, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Mich hat schon immer irgendwie ein gewisses Fahrzeug fasziniert, was ich schon immer mal haben wollte. Leider was Materielles muss man halt leider über Geld dann sich irgendwie erarbeiten. Alles andere ist durch Einsatz möglich. Und da haben wir es wieder wegen möglich. Das geht, das funktioniert. Die Currywurst-Geschichte ist dank Jörg Wilke in Wilhelmshaven entstanden, der gesagt hat, du hast doch deine Bucketlist, ne? Und ich habe Jubiläum. Und wenn du Bock hast, dann kommst du mit deiner Türkenwurst vorbei. Und dann habe ich gesagt, so toll. Wie geil ist das denn?
Sind so
die Klasse. Wie verrechnen wir das? Du stellst dich hier hin und machst deinen Traum und machst dein Ding. Sag ich, alles klar.
Toll.
Einfach so. Ja gut, okay. Und so ist das mit der Brauereiführung, wo ich immer gesagt habe, dieser Biersommelier, der schlummert noch in mir. Viele Sachen sind ja jetzt eben die letzten zwei Jahre dazwischen gekommen. Sowas wie die Krankheit bremst natürlich jetzt wahnsinnig. Aber auch der Biersommelier steht auf dieser Bucketlist. Der muss einfach nochmal angefasst werden. Der muss gefördert werden. Da soll noch mehr entstehen. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, Brauereiführung, Biersommelier, das hängt ja dicht beieinander. Und diese Schankanlagentechnik ist ja für mich nicht nur einfach ein Job. Ich habe da halt Spaß dran. Wenn man meine Handschrift irgendwo sieht oder liest, dann erkennt man, wenn ich eine Säule irgendwo hinstelle, die ich frei gestalten oder herstellen oder verkaufen darf, kreieren darf, dann ist das mehr als nur einfach eine Säule.
Ja, das sind Kunstwerke. Das sind Kunstwerke.
Auch jemand.
Ja.
Genau.
Also.
Es macht halt einfach Spaß. Und wenn man so ein bisschen, ich habe ja nur diese Säule, das, was wir im Keller tun, was die Bierleitung ausmacht oder man sieht es ja kaum. Die Säule ist aber so ein bisschen so, ist so das, wo wir dann eben zeigen können, was wir können. Und wir haben ja eine tolle Mannschaft, die uns umgibt. Wir haben jahrelange Mitarbeiter bei uns und das sind also fantastische Kollegen. Mein Sohn wächst da mehr und mehr rein. Der hat zwischendurch seine Malerlehre gemeistert, sage ich jetzt mal. Das war ja nicht einfach für ihn. Wir hatten
zwei Betriebe, wo er gearbeitet hat, zwei wunderbare Chefs, zwei ganz tolle Chefs, die ihm die Chance gegeben haben, die Lehre zu machen. Der erste hat ihn in dem ersten Jahr quasi auf die Schiene gesetzt. Und dann kam ein zweiter Chef, der dann den Rest des Weges mit ihm gegangen ist. Und das war für alle Seiten sicherlich nicht einfach, aber er hat die Prüfung bestanden. Er ist Maler. Und das ist großartig. Das ist ein Riesenerfolg. Man muss immer sehen, welche Möglichkeiten des Lernens er hat. Und da ist das eben klasse. Also wie gesagt, wir haben eine Tochter, die studiert. Granatenmäßig, klasse. Wenn man jetzt an die MHH denkt, wo wir mal standen.
Mhm.
Und wenn ich dann jetzt sehe, dass sie kurz vorm Bachelor ist.
Großartig. Ganz toll, ganz toll. Wenn man dich so reden hört, das kommt alles mit so einer Leichtigkeit darüber. Du wirkst so ausgeglichen, so extrem positiv. Bist du ein spiritueller Mensch?
Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht.
Hast du gar nichts mit der Mut?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin immer der Meinung, dass das, was wir hier haben, ein Geschenk ist. Also wir dürfen hier sein, wir dürfen leben, wir haben dieses Leben, ich habe das Glück mit meiner Frau, dass wir zwei Granatenkinder haben. Die sind mit Sicherheit die Besten, aus meiner Sicht, klar. aber es ist eben so, dass ich für die beiden eben alles gebe, mein letztes Hemd, das ist einfach so. Und diese Motivation, es ist tatsächlich so, an diesen ganzen Misserfolgen, daran wächst man und daraus motivierst du dich. Das ist einfach so. Bei mir, ich schaffe da unheimlich viel Motivation raus. Also immer, wenn es dann wieder mal einen Schritt zurück gibt, wenn es wieder mal was auf den Kopf gibt, dann ist das die Chance. Also Probleme sind Chancen. Das ist einfach so. Dann ist das die Möglichkeit, wieder einen Gang runterzuschalten, wieder einen neuen Weg zu gehen, wieder irgendwas zu machen. Und es geht immer weiter. Also wenn ich sportlicher wäre, dann wäre ich wahrscheinlich eine Granate im Sport, weil ich einfach immer wieder eine neue Motivation für mich entwickle. Und immer, wenn es einen Rückschlag gibt, dann kommst du doppelt so stark wieder. Das ist einfach so.
Glaubst du an Karma?
Ja.
Ja?
Volle Pulle.
Dann bist du auch durchaus ein bisschen spirituell. Weil ja, Karma zu glauben gehört ja auch ein bisschen Spiritualität rein.
Ja, ich bin aber so ein, weiß ich jetzt gar nicht. Also Karma ist ja für mich so, nehmen wir mal die Hasentour. Ich bin total überzeugter, engagierter Hase. Das heißt, die Hasentour ist so eine schöne Geschichte, wo ich der Meinung bin, wo ich glaube, wo ich fest dran glaube, du tust so viel Gutes, wenn du diese
Hasentour. Ich muss mir kurz sagen, Hasentour, ihr fahrt zu Ostern mit einer großen Truppe von Motorrädern, Wilhelmshaven, Friesland, also macht eine große Tour und ihr sammelt Geld für einen wohltätigen Zweck.
Mehrere
Für mehrere wohltätige Zwecke, genau. Im Hasenkostüm,
genau,
auf Motorrädern.
Sieht stark aus.
Ja.
Also ja, egal. Also ja.
Mhm.
Und
flotter Hase, ja.
Proper. Nee, also ja, es ist tatsächlich, der Sinn und Zweck ist eben tatsächlich Geld für Projekte hier in der Region zu sammeln. Das ist Alpaka-Yoga. Das ist alte, kranke Menschen. Das sind beeinträchtigte Menschen. Das sind Menschen, denen es sozial vielleicht gerade nicht so gut geht. Ein Highlight ist immer der Benefizzirkus zur Weihnachtszeit, wo Menschen eingeladen werden. Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Da werden Menschen eingeladen von der Diakonie, vom Roten Kreuz und von sämtlichen Organisationen, die da eben mit zu tun haben. Von Menschen, denen es sozial, finanziell, gesundheitlich, denen es nicht so toll geht. Und die bekommen dann eine Zirkusvorstellung. Die bekommen ein Grünkohlessen. Die bekommen eine große Tüte mit ganz tollen Sachen drin. Hauptsächlich Nahrungsmittel und man kriegt so viel geschenkt und das wieder diese Karma-Nummer, wo ich einfach sage, du gibst so viel und manchmal steht selbst so ein Hase dann eben da und hat Tränen in den Augen und freut sich über diese glücklichen Menschen, die da sind, diese glücklichen Augen und deshalb glaube ich schon an Karma, also der irgendwie negativ unterwegs ist, der Böses im Schilde führt, der wird es auch irgendwann im Leben bekommen. Das ist so, das glaube ich schon, definitiv. Aber genauso ist es umgekehrt. Ich habe meinen Kindern immer versucht beizubringen und zu sagen und zu erziehen, dass man am Wegesrand gucken soll, was da passiert. Und wenn da einer ist, dem es gerade nicht so gut geht, dann hilft man dem. So wie wir jetzt hier gerade sitzen, weiß ich, dass ein Kunde von uns mit schwerem Herzinfarkt die Tage ins Krankenhaus gekommen ist. Und Grüße gehen raus, gute Besserung.
Umso besser.
Und der wird auch wieder auf die Beine kommen. Auch das ist ein Kämpfer. Und auch der wird wieder aufstehen. Und der kommt auch wieder zurück. Der wird auch gesund werden, ganz sicher. Der hat drei tolle Kinder und eine tolle Frau, einen älteren Papa, der auch seine Hilfe braucht. Alles hängt so auf seinen Schultern. Und der, auch der kriegt es zurück, weil der immer gut war. War immer ein netter Kerl, immer ein guter Kerl. Und das meine ich mit Karma. Du kriegst es zurück, was du positiv reinwirfst in dieses Leben, in diese Gesellschaft. Weil ich glaube auch, du kriegst es zurück, wenn es negativ behaftet war.
Ja.
Was sich der ein oder andere dann eben leistet oder rausnimmt. Das, auch das bekommst du zurück. Ja, ja. Von daher Karma, ja, spirituell, nein, eher nicht so. Weil ich, wie gesagt, ein bisschen anders. Also ich differenziere das so ein bisschen. Ja.
Gutes Karma, schlechtes Karma, glaube ich. Ja. Absolut trifft es.
Ja.
Einzige, was wir nie wissen, ist, auf welcher zeitlichen Schiene.
Irgendwann.
Ne? Also, genau. Naja, gut, bei manchen ist es ja auch so, den Satz, den werfe ich jetzt noch ein, bei manchen ist es dann eben auch so, die erzeugen meinetwegen ihr gesamtes Berufsleben lang schlechtes Karma und dann rafft es die auf einmal plötzlich dahin. Und wo du dann sagst so, boah, das war jetzt aber schon heftig. Mhm. Ne? Und deswegen ja, aber für mich gehört das mit zum Thema Spiritualität.
Ja, okay. Ja.
Also ich finde,
ich will es dir nehmen.
Das ist nett von dir. Das ist nett von dir. Sag mal, so ein Biersommelier, und wenn man jetzt so viel mit Schankanlagentechnik zu tun hat, trinkt man da viel?
Ah ja, jein. Also es gehört natürlich dazu, dieses Bier, was du so vor dir stehen hast, irgendwie anzugucken. Seit dieser Ausbildung ist es so, früher habe ich ein Glas Bier getrunken und das war's. Wenn ich heute ein Glas Bier vor mir stehen habe, dann rieche ich erstmal dran. Dann gucke ich mir das Bier an. Also man ist schon ein bisschen geschädigt, ja, klar. Es ist dann während der Ausbildung tatsächlich so, dass du ja sehr viel, also wir haben innerhalb der Ausbildung, habe ich glaube, über 100 Biersorten getrunken, getestet. Ob das irgendein Stout war, irgendein Craft Beer, irgendein schönes Pilz oder auch andere Biersorten dann eben. Alles getestet, alles gemacht und getan und ja, es gehört dazu, das Bier zu trinken. Ich bin einer derjenigen, ich komme mit sehr kleinen Gläsern sehr gut klar. Also ich brauche da nicht so viel, ich will das gar nicht. Mir reicht das zu riechen, zu gucken und ein bisschen zu schmecken. Also wenn es für mich immer nur 0,2er Gläser oder noch kleiner gäbe, dann wäre das für mich ausreichend. Ja.
Wie viel Aromen sind denn in so einem Bier drin? Also ich weiß, bei Kaffee, wir haben mal so eine Kaffee-Barista-Schulung hinter uns, also schon mehrere davon, auch aus der Kaffeezeiten. Und dann ging es ja von der Theorie bis zu 1000 Aromen. Natürlich kann niemand 1000 Aromen schmecken, aber es gab dann die Profis, die dann 30, 40, 50 davon wirklich rausschmecken können. Wie ist es bei Bier?
Es ist ja bei Bier, es ist ja ähnlich. Es ist aber auch viel, viel Philosophisches dabei. Also wenn man sich dann also darüber unterhält, über so ein Bier, dann ist auch ganz viel, wir erinnern uns immer gerne, wir heißt, meine Tochter war mal bei einem Teil des Lehrgangs in Berlin mit dabei und nach Minuten kam einer und sagt, Süßholz, da ist Süßholz drin. Also diese Leute, diese Biersommeliers philosophieren auch viel darüber. Man kann es dann aber auch begründen oder auch eben ja herausschmecken und argumentieren. Und es sind tatsächlich diverse Aromen, diverse Sachen, die man da rausarbeiten kann. Und wie gesagt, wenn man mit ein bisschen Freude dabei ist, wir waren vor kurzem in Nürnberg auf der Messe, auf der Brau, es ist Wahnsinn. Es ist einfach unheimlich interessant.
Wie stehst du zu alkoholfreien Bieren?
Ja, positiv, total. Sehr positiv, weil es ja auch eine Form des Bieres ist, die ja eben auch sehr interessant ist. Von daher, es gibt ja gar kein richtig schlechtes Bier in dem Sinne. Wir haben ja das große Glück, dass diese Biere, die wir hier haben, ja alle hochwertig sind. Und ja, why not? Dann kalorienarm von mir aus, gerne. Alkoholfrei, alkoholreduziert. Natürlich, klar, immer her damit. Ja, es muss ja nicht immer ganz hohen Alkoholgehalt haben. Es muss ja nicht immer das Größte oder was weiß ich was sein. Also auch so ein alkoholfreies Bier, das hat alles seinen Charme und auch alles seine Daseinsberechtigung. Ja, definitiv.
Ich kann mich da total für begeistern. Ich habe ja vor Weihnachten habe ich einen Adventskalender bekommen von meinem Sohnemann und das waren 24 bunte Döschen alkoholfreies Craft-Bier international.
Ja.
Das war irre. Da waren so tolle Sachen dabei. Wir haben das, ich habe mich so gefreut abends immer, und vor allem das Lustige ist dann auch wieder so Thema Manifestation. Da habe ich gesagt, Mensch, schön wäre, wenn wir davon zwei hätten, aber es ist echt teuer gewesen. So ein Ding kostete um knappe 100 Euro. Und dann habe ich gedacht, boah, davon zwei wäre ja schön. Und was passiert? Wir bekommen ein zweites geliefert. Wir wissen nicht woher. Es stand auf einmal in der Scheune ein zweites Paket.
Okay.
Also mein Sohnemann hat eins bestellt, eins bezahlt. Es stand nichts drauf. Es war kein Lieferschein, nichts. Es war auf einmal da. Woher auch immer. Und Karma, vielleicht auch das. Und dann haben wir beide dann, weil Timo, also mein Sohnemann, sich auch sehr für alkoholfreie Biere begeistern kann. Und dann haben wir jeden Abend es wirklich genossen, diese Biere zu probieren und auch so diese unterschiedlichen Geschmacksnuancen da drin. Wir reden über alkoholfreies Craftbier, ne? Ja. Also irre. Ganz toll.
Ist auch irre. Und wenn ich dann sehe, was wir an Erfahrungen, wir tatsächlich als Familie, weil wir versuchen, solche Sachen dann gemeinsam zu erleben. Wir waren auch in Hamburg beispielsweise bei einem Sommelier-Treffen. Und was man da so an Erfahrungen dazu gewinnt, was man da an Erlebnissen dann hat, das ist schon großartig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so aus dem Nähkästchen plaudern darf, demnächst die Biersommeliers aus dem norddeutschen Raum planen demnächst einen Besuch in Jever. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich meine zu wissen, wer wohl vielleicht die Brauereiführung machen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Theoretisch.
Also ich vielleicht. Ich könnte. Derzeit. Ja, von daher, also wie gesagt, es ist wieder ein Türchen auf im Leben. Ist wieder was mehr geworden, wo man was erleben kann, und man sollte was erleben. Wie gesagt, ich bin ganz klar der Meinung, du musst dieses Leben mit beiden Händen anfassen und du musst das, was du an Chancen und an Möglichkeiten hast, das musst du machen. Du musst das leben. Du musst das tatsächlich anfassen, anpacken, weil es geht doch so viel schlechter, definitiv. Es geht so viel negativer. Und wenn wir die aktuelle Zeit so angucken, was so um uns herum passiert, dann sollte man vielleicht gar nicht so lange warten mit dem positiven Weg und mit dem positiven Denken, sondern man soll es vielleicht einfach mal machen. Man sollte sich vielleicht mal seine alte Motorradjacke rausholen und seine alte Moto Guzzi aus der Garage holen und mitfahren. Warum nicht? Und wie gesagt, diese Gemeinschaften, die es da gibt, das ist alles so positiv und alles so gut und alles so angenehm, und man sollte das doch dankbarer in Anspruch nehmen. Man sollte selber sich dazu hergeben und da mitmachen und auch positiv mitmachen, weil wie gesagt, es gibt so viel Negatives, und wie gesagt, ich könnte, glaube ich, auch ein ganzes Buch drüber schreiben, und es gibt so viele schöne Sachen, und dann sollte man sich vielleicht mal dazu umdrehen und da dann einfach mal sagen, toll, ne? Also ich habe in Jever beispielsweise auch einen alten Bekannten, der damals meine erste Homepage gemacht hat, so ein toller Mensch, so ein super Typ, ist in Wilhelmshaven an der FH, ist er Dozent, gibt da Kurse und macht und tut und kniet sich rein, hat auch immer wieder neue Ideen in seinem Leben, ist Lebo begeistert, sage ich jetzt mal.
Schön.
Macht immer irgendwas mit Lebo und auch mit den Studenten, bietet den Studenten also auch irgendwie etwas über das normale Studentenleben hinaus. Und solche Leute, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, dann hast du gute Sachen am Start, das ist einfach so. Und von daher, ja, wie gesagt, immer mal ein bisschen positiver rangehen, mal ein bisschen hilfsbereiter rangehen, dann hast du auch, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß am Leben. Das ist einfach so. Ja.
Sehr, sehr inspirierende Worte von dir. Wirklich. Ich glaube, wenn jeder da draußen sich nur die Hälfte davon abgucken würde oder übernehmen würde, dann würden wir schon für eine deutlich bessere Welt sorgen können. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage, weil manches Mal nach dem letzten Jahr habe ich so überlegt, wie es denn überhaupt ist, wenn ich das Jahr jetzt am Jahresende sehe. Von daher weiß ich gar nicht, wie ich in 5 Jahren ticke. Also es ist tatsächlich, wie gesagt, es war zu eng, fertig aus, das ist einfach so. Von daher ist es so, dass ich jetzt momentan dieses Jetzt und Nun schon mit einer Perspektive, schon mit einer Idee, aber ich kann es dir nicht sagen, ich bereite meinen Sohn darauf vor, die Firma irgendwann mal weiterzuführen, weiter mit Leben zu füllen. Er ist hochgradig talentiert, es ist ein super Typ. Ich sehe meine Tochter irgendwo mit einem Masterstudium im Bereich Tourismus, weil sie ja durch unser Leben geprägt ist, sage ich jetzt mal, was sollte sie sonst andere studieren, außer Tourismus und Eventmanagement? Was sollte es sonst werden? Da sehe ich ganz viel nach vorne, und meine Frau und ich sehen uns immer so als Zwischengeneration, als Übergangsgeneration.
Wir haben einen harten Weg hinter uns, wir haben viel erlebt, viel herausfordernde Dinge erlebt. Und von daher sieht man sich selber dann mehr so als Übergangsgeneration. Man geht fröhlich, lustig ins Durchleben. Aber es ist tatsächlich so, in 5 Jahren, Gott, ja. Wie gesagt, ich würde mich dann gerne irgendwann mal ein bisschen zur Ruhe setzen, mal ein bisschen zurückziehen wollen, weil ich der Meinung bin, dass die nächste Generation es dann einfach verdient hat, den Weg frei zu machen. Dass man dann einfach sagt, gut, okay, der Junge ist so begabt, der ist so klasse, der ist so interessiert. Tochter, wie gesagt, Studium, also es ist das letzte Semester, ist jetzt angebrochen aktuell. Die wird den Bachelor in die Tasche kriegen, das wird funktionieren, das wird klappen. Da soll noch der Master hinten dran. Wenn sie es machen möchte, dann soll sie es tun. Wir werden es fördern, klar. Und unser Ziel ist einfach, die beiden auf den Weg bringen. Das ist das. Und was bei mir, bei uns in 5 Jahren ist, dadurch, dass ich weiß, dass ich viel Gutes getan oder gegeben habe, wird es so sein, dass ich weiß, dass wir keine Not haben oder kein Problem haben. Wir werden immer irgendwie lustig durchs Leben gehen und werden uns immer zu beschäftigen wissen. Und ich glaube auch, wenn wir dann in 5 Jahren eben 5 Jahre älter geworden sind, dann wird es auch so sein, dass wir da vielleicht auch nochmal wieder irgendwie eine innovative Geschichte lostreten? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wichtig sind uns die Kids, das ist wichtig.
Normalerweise ist so die Abschlussfrage immer, was du anderen mitgeben möchtest, aber die hast du ja schon, die Antwort hast du schon vorweggenommen. Also du bist ein schönes Vorbild, was so diese positive Lebenseinstellung angeht. Das finde ich wirklich, also richtig schön. Und ich glaube auch ganz viele Zuhörer da draußen bestimmt auch. Deswegen würde ich gerne eine andere Frage stellen zum Schluss. Was war denn so das lustigste Erlebnis, was du so als Bier-Sommelier oder als Schankanlagentechniker, jetzt habe ich es richtig gesagt, oder als Schankanlagentechniker mal so erlebt hast? Weil du hast ja auch mit ganz vielen Menschen Kontakt.
Ja, tatsächlich. Aber es gäbe jetzt gar nichts an Highlights, an Sachen, die ich daraus erzählen könnte, weil mein Leben ist tatsächlich tagtäglich durch irgendwelche schönen Dinge, lustigen Dinge geprägt, dass ich jetzt bei der Schankanlagentechnik oder beim Biersommelier, da würde ich jetzt vielleicht gar nichts hervorheben, tatsächlich nicht, weil ich das große Glück habe, tatsächlich Glück, dass ich mir mein Leben so kreiere, dass ich jeden Tag, fast jeden Tag irgendwas Tolles erlebe, irgendwas Lustiges erlebe. Ich glaube, es gibt in meinem Leben keinen Tag, wo ich nicht gelacht habe. Und ja, wenn ich jetzt an Sascha denke, der ja vor kurzem,
ja,
der mich ja so liebevoll mit Harpe Kerkeling dann quasi gleichgestellt hat, danke dafür nochmal. dann bin ich dafür tatsächlich dankbar, weil, wie gesagt, mein Leben besteht aus Lachen. Das ist einfach so. Ich lache unheimlich viel, unheimlich gerne. Und deshalb kann ich gar nichts irgendwie, ich habe so viel erlebt, ich könnte Stunden und Tage von Dingen erzählen, die ich in positiver Art erlebt habe. Also von daher, nee, ich habe da gar nichts. Nee, leider. Also muss ich passen. Ich hatte ja so eine Frage irgendwie erwartet, irgendwas in der Richtung irgendwie. tatsächlich, nee, also weiß ich nicht. Ich habe diesbezüglich gar nichts. Nee.
Wenn du so viele Dinge schon erlebt hast, hast du mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben?
Tatsächlich, ja.
Ja?
Also spätestens nach deinem Buch war es jetzt so, dass ich dann gesagt habe, das könnte ich auch mal aufs Papier bringen, was ich so erlebt habe. Und wenn meine Frau oder auch Leute, die mich ein bisschen näher kennen, ein bisschen enger kennen, gehört ja sicherlich, gehören da solche Leute wie Sascha oder auch mein Steuerberater oder unser Versicherungsmensch, unser Autoverkäufer, der gerade eben erwähnte Lego-Freund, sage ich jetzt, so nenne ich ihn einfach mal, weil möchte ja Namen vermeiden. Es sind so viele Dinge, die weiß ich nicht, sind erzählenswert. Ja, man müsste es tatsächlich mal aufschreiben. Ja, wenn man mal so einen Abend zusammensitzt mit Freunden oder mit den Leuten, mit denen man solche Sachen erlebt hat, wenn ich an Konzerte denke, die mein Leben lang begleiten, Riesenbestandteil meines Lebens, Konzerte, ist einfach so. Und immer der Wunsch, immer das Maximale zu erreichen, das Unmögliche zu erreichen. Wir haben Shawn Mendes die Hand gegeben, wir haben von einem Instagram-Star ein Motorrad gekauft in Hamburg. Wir haben so viele schöne Sachen erleben dürfen und die doch so wertvoll sind und das Leben doch so bereichern und dich selbst und auch deine Kinder oder dein Umfeld bereichern und auch motivieren. Das ist einfach schon, ja, das wäre schon mal ein Buch wert, tatsächlich, ja. Ist so, ja.
Allein schon, damit es nicht in Erinnerung, nicht aus der Erinnerung fällt, also damit es nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, wobei, dann muss jemand dieses eine Lied denken, so, Baby, eines Tages werden wir alt sein und werden von den Dingen erzählen, die wir nicht erlebt haben. Ich werde von den Dingen erzählen, die ich erlebt habe.
Carsten, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr inspirierend, wunderschöne Inhalte. Ich freue mich gleich drauf, wenn ich es schneiden kann, beziehungsweise den Anfang und das Ende abschneide, und es mir dann dabei nochmal anhören darf.
Gerne.
Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass du da
Ich
warst.
danke dir. Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Gastrocast, All in No 4, Geschichten echter Macher. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns eine Bewertung da, folge dem Podcast und teile ihn mit anderen Machern da draußen. Bleib mutig, bleib dran und denk dran, Erfolg ist eine Entscheidung. Bis zur nächsten Folge.